Hi, ich bin Bettina, Head of B2B Market Research bei der Vogel Corporate Solutions GmbH. Also jemand, der lieber fragt, bevor er eigentlich erzählt. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Wie Forschung im Content-Marketing hilft, weniger zu raten und mehr zu wissen. Wir sprechen über Relevanz, Daten und natürlich das Thema KI und darüber, warum gute Inhalte nicht aus Einfällen, sondern aus Einsichten entstehen.
OMT.
Wir haben zum Beispiel vor 2024 eine KI-Studie gemacht und haben jetzt 2025 nochmal sozusagen dieselben Personen befragt und können natürlich jetzt super Vergleiche ziehen. Und der Arbeitsaufwand wird dadurch aber immer weniger, weil wir ja letztes Jahr schon begonnen haben, daraus Content zu produzieren. Und jetzt ist es halt nur sozusagen der Vergleich der Ergebnisse. Aber es ist halt wieder Mehrwert, wieder neuer Content. Aber die Arbeit reduziert sich mit jedem Kreis, den ich sozusagen laufe.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Bettina, schön, dass du da bist. Bettina, du kommst aus der Marktforschung und mich würde interessieren, was reizt dich besonders daran, Forschungsergebnisse in den Kontext von Content-Marketing zu bringen?
Ja, das ist echt eine gute erste Frage auf jeden Fall. Mich reizt daran besonders, dass Marktforschung einen Paradigmenwechsel im Content-Marketing ermöglicht. Ich komme ja eigentlich aus der Wissenschaft, das heißt, ich war lange in der Forschung tätig, bin vor ein paar Jahren in die Praxis gewechselt und in der Wissenschaft sprechen wir schon lange von der sogenannten Service-Dominant-Logic. Bedeutet die Idee, dass der Wert nicht im Produkt selber liegt, sondern in der Nutzung und in der Interaktion zwischen Anbieter und Kunde entsteht. Und ich fand diese Theorie schon immer spannend, habe sie sogar meiner Doktorarbeit zugrunde gelegt. Und genau dieser Perspektivenwechsel ist eben möglich, wenn wir Daten ins Content Marketing bringen. Das heißt, weg vom Produktgesprächen hin zur Interaktion zwischen Anbieter und Kunde. Das heißt, wenn wir verstehen, was für unsere Zielgruppen wirklich Wert schafft, wenn wir wissen, welche Informationen, welche Orientierung, welche Art von Unterstützung sie benötigen, dann wird eben auch Content zu einem echten Service und nicht zur Selbstdarstellung von einzelnen Unternehmen. Und das macht mir besonders viel Spaß.
Das ist total spannend. Weißt du, ich habe in den letzten Jahren so viele Content-Marketing-Vorträge gehört, dass es mich teilweise schon gelangweilt hat. Das muss ich wirklich sagen. Weil irgendwie, ja klar, es entstehen neue Formate, es entstehen neue Plattformen und Content. Ja, wir haben jetzt Kurzvideos, früher waren das die ultralangen SEO-Texte und so. Ja, es verändert sich schon ein bisschen, aber den Ansatz, über die Forschung zu gehen, habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Wie hat sich dein Blick auf das Content-Marketing durch deine Arbeit verändert?
Ich hoffe, ich werde jetzt da draußen nicht geschlagen. Für mich war das Content-Marketing lange die kreative Ecke des Marketings. Das heißt irgendwie schöne Geschichten, tolle Bilder, gute Texte. Das heißt alles Kreativarbeit und absolut nicht meine Stärke. Deswegen hat es mich auch gewundert, dass ich jetzt tatsächlich so gerne im Content-Marketing und in Content-Marketing-Strategien arbeite. Aber mit Datenarbeit wird Content-Marketing auch tatsächlich zur strategischen Arbeit. Das heißt, wenn wir verstehen, welche Themen haben Relevanz, welche Argumente überzeugen unsere Entscheider, wo suchen sie eigentlich Informationen, dann bekommt, finde ich, Content Tiefe und wird strategisch statt zufällig. Und das hat tatsächlich jetzt auch meinen Blick sehr stark, was das Content Marketing betrifft, verändert.
Total spannend, vor allem mit dem Hintergrund, dass du sagst, das war eigentlich überhaupt nicht so deine Passion, dein Thema, wie auch immer. Was gab es diesen einen Moment, wo du gesagt hast, ja, datenbasierte Erkenntnisse für Content Marketing, das wird jetzt mein Ding?
Ja, du hast ja gerade selber gesagt, dass es ein super spannender Ansatz ist, Forschung und Content Marketing miteinander zu verbinden. Und bei uns war es wirklich ein Prozess. Wir sind da so hineingestolpert und haben immer mehr festgestellt, wie gut diese Verbindung funktioniert. Und da gab es eben auch diesen Schlüsselmoment. Und zwar führen wir für eine unserer Medienmarken, also wir gehören ja zur Vogel Communications Group, haben unterschiedliche Fachmedien und für eine dieser Fachmedien führen wir regelmäßig Kurzumfragen zu Hot Topics im Automobilbereich durch. Das machen wir sehr regelmäßig, dass wir eben zu aktuellen, kontroversen Fragen zu Mobilität, Technologie, Verbraucherverhalten eben Fragen stellen. Und diese Befragungen sind bewusst kompakt, aber eben hochaktuell. Und die Ergebnisse werden dann von den Redakteuren aufbereitet und eben in diesem Fachmedium veröffentlicht. Und eines Tages kam ein Kollege, der bei uns Social Listening betreibt, auf mich zu und meinte, du Bettina, eure Ergebnisse wurden von Focus und Stern zitiert. Und zitiert bedeutet in dem Moment auch, dass wir als Untersuchungsdurchführender und das Fachmedium als Erstveröffentlicher auch in Focus und Stern sozusagen erwähnt wurden. Und das war für mich schon so ein Moment, wo ich dachte, wow, Forschung ist hier in dem Moment echt zu Earned Media geworden. Also sie hat aus sich heraus Relevanz erzeugt und Diskussionen angestoßen. Und das war für mich schon ein Moment, dass ich dachte, aha, Forschung muss nicht immer groß und komplex sein. Manchmal braucht es wirklich Geschwindigkeit, die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt, eine schnelle Veröffentlichung der Ergebnisse, um Diskurse mitzugestalten und dadurch dann tatsächlich auch organische Reichweite zu erzielen.
Hm. Erzähl mir doch mal was zur Vogel Communications. Ihr macht ja auch Konferenzen, glaube ich. Ich glaube, ich kriege auch regelmäßig mal einen Newsletter von euch zum Thema Webinare. Manche würden jetzt sagen, ihr seid Wettbewerb zu uns. Ich finde es trotzdem spannend, was ihr so anbietet. Gib uns mal ein bisschen Kontext.
Also es hat tatsächlich Jahre gedauert, bis ich selber irgendwie den Kosmos Vogel Communications Group verstanden habe. Die Vogel Communications Group war ursprünglich ein Fachverlag für B2B. Das heißt, wir haben die unterschiedlichsten Fachmedien in den Branchen Automotive, IT und Industrie, sind aber oder haben uns jetzt stärker fokussiert auf Kommunikation und haben deswegen angesiedelt sozusagen an die Fachmedien auch Agenturen. Und eine Agentur ist die Vogel Corporate Solutions, wo ich eben auch tätig bin. Das ist eine 100%ige Tochteragentur der Vogel Communications Group und wir bieten digitales Marketing für B2B-Unternehmen an, aber eben auch Marktforschung. Und das hat mich so gereizt, dort auch zu arbeiten und die Marktforschung auch operativ und strategisch weiterzuentwickeln, weil der große Pain im B2B ist ja, die Zielgruppen zu erreichen. Also erreich mal Leute, die in Werkstätten zum Beispiel arbeiten. Und dank der Fachmedien der Vogel Communications Group haben wir halt einen Zielgruppenzugang, der uns ermöglicht, Fragen zu beantworten für B2B-Unternehmen aus dem Mittelstand zum Beispiel, die sie sonst nie beantwortet bekommen. Also Fragen rund um nicht nur die Kunden, sondern auch potenzielle Kunden, Fragen rund um Markenbekanntheit, über Märkte, Wettbewerbsanalysen. Und das reizt mich extrem an dem Job und dieser Art von Marktforschung.
Zurück zum Thema. Ein großes Problem, also ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema SEO und KI. Und da ist natürlich das Thema Content auch immer wichtig. Ja? Also das ist ein großer Bestandteil der Suchmaschinenoptimierung. Und mir fällt halt auf, dass viele Unternehmen ihre Content-Produktion massiv nach oben gefahren haben, jetzt dank KI oder wegen KI oder wie soll ich sagen, ich würde es gerne negativ nennen, gerade weil KI da ist, weil da wirklich nicht so gute Sachen auch teilweise ins Netz kommen. Warum reicht das aus deiner Sicht nicht aus, über Masse zu gehen, um echte Relevanz zu erzeugen?
Also ich liebe den Spruch Klasse statt Masse. Ich lebe den auch in den unterschiedlichsten Bereichen und ich finde, der gilt vor allem auch fürs Content Marketing. Relevanz entsteht nicht durch Masse für mich, sondern durch Passung, vor allem in Zeiten von KI, wo sich Content einfach so schnell und leicht erstellen lässt. Und ich glaube, man muss sich immer wieder bewusst machen, dass wir mit Menschen spräglich, die täglich in einem Informationsrauschen leben. Und zwar im beruflichen Kontext, aber auch im privaten Kontext. Und in dieser Flut kann meiner Meinung nach Content nur funktionieren, wenn er auch wirklich glasklar andockt. Das heißt, am richtigen Need, zur richtigen Zeit, im richtigen Kontext, an die richtige Person. Und deswegen ist für mich Relevanz einfach absolut kein Volumenspiel, sondern wirklich ein Präzisionsspiel. Und ich erkläre es immer, also gestatte mir bitte, auch bei dem Thema, bei meinen schönen Formeln zu bleiben als Statistikerin vielleicht. Ich erkläre es immer, dass Relevanz ist für mich eine Multiplikation aus Need, Timing, Kontext und Stakeholder. Und jeder, der ein bisschen mathematische Erkenntnisse hat, der weiß ja, wenn man eines davon multipliziert mit Null, dann ist auch das Ergebnis Null. Das heißt, wenn eines dieser Faktoren einfach nicht zusammenpasst, dann habe ich eben auch keine Relevanz und der Content verpufft einfach.
Ja, das klingt gut. Ich bin gerade so ein bisschen Ich finde das total spannend. Ich überlege mir gerade Folgefragen. Ich habe ja hier auch so einen roten Faden, ja. Und dementsprechend muss ich jetzt aufpassen, dass ich irgendwie, ich finde das total spannend, ich will da viel tiefer reingehen. Also, wie definierst du denn persönliche Relevanz im Content Marketing? Und wie lässt sich das vielleicht auch messen oder nachweisen, wenn du schon mit mathematischen Formeln um die Ecke kommst?
Also natürlich zeigt sich auch Relevanz in Zahlen, aber ich finde, Relevanz entsteht vor allem in Beziehungen. Ich finde, vor allem im B2B wirkt Content einfach langfristig. Das heißt, ein White Paper kann heute ein Gespräch anstoßen, das erst Monate später zu einem Lead führt. Und deswegen ist die Wirkung eben nicht immer in KPIs wie einer Conversion Rate sichtbar, aber sie ist immer spürbar, und zwar im Vertrieb, im Markenbild, aber auch in der Anfragenqualität. Und ich persönlich finde immer, wenn sich jemand rühmt mit hohen Klick- oder Downloadzahlen, dann ist das für mich nicht automatischen Zeichen für Relevanz, sondern es kann einfach auch nur ein Kompliment an eine gute Headline zum Beispiel oder eine gute SEO-Arbeit gewesen sein. Und deswegen empfehle ich immer, Relevanz auf drei Ebenen zu betrachten. Zum einen natürlich quantitative Signale sind wichtig, Klicks, Downloads, Conversion sollte man sich natürlich angucken. Aber auch qualitative Reaktionen mit einzubeziehen. Zum Beispiel, wenn der Vertrieb berichtet, dass Kunden den Content in Gesprächen erwähnen. Und man sollte auch gucken, dass der Content auch strategische Wirkung hat. Das heißt, dass er das Unternehmen als kompetenten Partner positioniert. Und ich finde, wenn alle drei Ebenen zusammenpassen, dann würde ich davon sprechen, dass der Content wirklich relevant ist.
Ich finde das total spannend. Ich versuche gerade die drei Ebenen mal zueinander zu bringen. Also klar, wenn jetzt der Vertrieb um die Ecke kommt und sagt, das wurde jetzt irgendwo erwähnt, transportiert der Vertrieb das wirklich immer alles so, wie man das gerne hätte? Da ist natürlich eine Menge Streuverlust drin. Nichtsdestotrotz, ich habe früher, als ich noch Agenturbesitzer war, also wo ich noch selbst eine Agentur betrieben habe, habe ich meine Mitarbeiter immer gebeten, sich einen Monat lang mit einem Thema zu beschäftigen, zu vertiefen, als Abfallprodukt einen Blogartikel dazu zu verfassen, einfach zur Manifestierung des erlernten Wissens. Und den haben wir natürlich dann auch in unseren Blog gesetzt, der natürlich am Ende auch zu besseren Rankings geführt hat. Wir haben Social-Media-Arbeit damit gemacht und so weiter, was irgendwie dann auch zu Kunden geführt hat. Das Schöne war, das waren ja immer Inhalte, mit denen sich auch ein Mitarbeiter wirklich ausgiebig beschäftigt hat, die wir dann auch bedienen konnten. Das war eigentlich ein Flywheel, was sehr gut ineinander gegriffen hat, kann man das so sagen, Zahnräder, die gut ineinander gegriffen haben. Und wenn du das jetzt so sagst, Relevanz, das Schöne ist, wenn du dann irgendwann anfängst, mit den Kunden zu argumentieren zu bestimmten Themen, und du kannst dann immer sagen, hey, guck mal, da haben wir selbst schon was zugeschrieben, da haben wir das schon zugeschrieben, dann unterstreicht es natürlich auch noch deinen Expertenstatus. Du kannst deine eigenen Inhalte als Referenz angeben und ja, finde ich total cool. Also ich versuche gerade so, ich realisiere gerade, dass das nicht so schlecht war, was wir damals gemacht haben. Und was man natürlich auch an der Entwicklung sieht, rein in Zahlen am Ende. Aber ja, vielleicht für jeden, der hier zuhört, auch mal, war das vielleicht eine ganz gute Geschichte, dass ich das jetzt mal so ein bisschen rekapituliert habe. Vielleicht ist das ja auch ein Punkt, wo ihr mal über eure Arbeit nachdenken könnt und vielleicht selbst auch sowas für euch vielleicht aufziehen könnt. Welche typischen Fehler, liebe Bettina, siehst du, wenn Unternehmen versuchen, relevanten Content zu produzieren, ohne auf Daten zurückzugreifen?
Ich glaube, der klassischste Fehler, der mir in der Arbeit eigentlich sehr oft begegnet ist, dass Unternehmen glauben, sie wüssten intuitiv, was die Zielgruppe interessiert. Also, dass wirklich eigentlich zu uns gekommen wird mit konkreten Themenvorstellungen. Und das Ergebnis ist halt einfach, dass Inhalte aus der Innenperspektive entstehen. Das heißt, was das Unternehmen spannend findet, aber vielleicht eben nicht der Kunde. Und das andere Extrem ist, dass Kunden kommen und sagen, wir wollen modern sein, wir wollen modern wirken. Und dann springen sie auf Buzzword-Themen, also auf Trendthemen auf. Ich bekomme momentan unheimlich viele Anfragen von B2B-Unternehmen mit der Aussage, lass uns doch mal eine Studie zu irgendwas mit KI machen, weil das Thema einfach irgendwie omnipräsent ist. Die Wettbewerber sprechen davon, jeder spricht davon. Und man bekommt, glaube ich, dadurch diesen Druck, wir müssen jetzt auch davon sprechen. Wenn wir dann aber in die Themenfindung mit dem Kunden gehen, dann merken wir schon auch oft, dass es vielleicht relevantere Themen gibt, die näher am Markt und näher an den Kundenbedürfnissen sind, als jetzt zum Beispiel das Thema KI. Und wo man sich vielleicht auch noch mit besser positionieren kann, weil es halt vielleicht ein Thema ist, worüber nicht jeder sozusagen spricht. Und noch ein großer Fehler, den Unternehmen gerne machen, wenn sie ohne Daten Content erstellen, das ist der fehlende Kontext. Das heißt, dass man einfach dieselbe Botschaft an alle da draußen streut, unabhängig von der Entscheidungsphase, unabhängig von der Branche oder der Rolle im Buying Center. Und wenn Content nicht unterscheidet, wer wann welche Information braucht, dann verliert er eben das, wovon ich vorhin ja auch gesprochen habe, an Relevanz in Form von Passung für die Zielgruppe.
Ja. Ich würde gerne ein bisschen mehr auf dieses Thema Studien eingehen. Also da wollen wir uns mal ein bisschen dran festhalten. Was macht Studien für dich zu einem wirkungsvollen Werkzeug im Content-Marketing? Vielleicht magst du das nochmal, ja, du hast schon so ein bisschen erwähnt, aber vielleicht nochmal genau abreißen.
Ja, ich glaube, was man einmal klarstellen muss, und das ist das Schöne an Studien und macht sie für mich irgendwie noch spannender, ich habe auch lange gedacht, Studien wirken ja erstmal nach innen. Nach innen bedeutet, dass wir ein Marktverständnis, ein Zielgruppenverständnis dank Daten im Unternehmen verankern können. Das heißt, dass Marketing, Vertrieb, Produktmanagement auf derselben Erkenntnisbasis arbeiten. Also wir haben Daten und können darüber mehr über die Zielgruppe erfahren, über die Märkte und so weiter. Aber Studien können eben auch nach außen wirken. Das bedeutet, eine gute Studie ist eben nicht nur ein Strategieinstrument, sondern eben Kommunikationsmaterial. Ich kann die Studie so aufsetzen, dass ich nicht oder nicht nur spannende Erkenntnisse für mich als Unternehmen gewinne, die ich intern nutze, sondern spannende Erkenntnisse, die für die Zielgruppe relevant sind. Und dadurch stärke ich natürlich meine Sichtbarkeit nach außen, mein Vertrauen nach außen und kann mich eben auch als Thought Leader auf dem Markt positionieren, wenn ich mit Zahlen, mit spannenden Erkenntnissen einfach zeige, dass ich den Markt verstehe, dass ich die Zielgruppe und bestimmte Trends und Technologien verstehe.
Welche Arten von Studien funktionieren im Marketing-Kontext besonders gut?
Ganz allgemein gesprochen, Studien, die Orientierung geben. Das heißt, Studien, die nicht nur Daten liefern, sondern wirklich Themen einordnen. Und ganz häufig führen wir in der Praxis entweder Trendstudien durch. Das heißt, Studien, die eher so den Blick nach vorne richten. Wie entwickelt sich ein bestimmter Markt? Wie entwickelt sich das Kaufverhalten zum Beispiel von Zielgruppen? Oder Themenstudien, die eben gibt bestimmtes Thema, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Digitalisierung, im Hier und Jetzt sozusagen genauer sich angucken. Aber ganz allgemein gesprochen, Studien, die Orientierung geben, die Nutzen stiften und die Marke eben auch als Gesprächspartner dann auch auf dem Markt positionieren.
Ich nutze das mal, das erste Mal überhaupt in meinem eigenen Podcast, dass ich mal Werbung für mich selbst mache. Ich muss das gerade mal erwähnen, weil du hast gerade was gesagt. Für die, die mich besser kennen, die wissen das, auch die, die letztes Jahr bei unserer Konferenz waren. Ich reise so ein bisschen durchs Land mit einer speziellen Keynote. Und ich werde häufiger von Firmen für so Auftaktveranstaltungen und sowas gebucht, die sich gerade anfangen, mit Online-Marketing zu beschäftigen oder wieder anfangen, damit zu beschäftigen oder es mehr in den Fokus rutschen. Und wir machen seit 8 Jahren auch eine Online-Marketing-Trends-Umfrage, dauerhaft, schon immer ein Riesenartikel dazu. Und ich habe mir irgendwann gedacht, da kann man ja eigentlich eine coole Keynote draus bauen, die man auch immer wieder auf die aktuellen Gegebenheiten anpassen kann und natürlich auch je nach Kontext, keine Ahnung. Ich war letztens bei einem Unternehmen, einer großen deutschen Bank und habe da Firmen, da kam Kundentag, wie auch immer, habe ich einen Vortrag zum Thema Online-Marketing-Trends gehalten und habe das dann halt mit Bankbeispielen unterlegt, dass die Leute, also aus dem Finanzbereich, und für die Leute, die das interessiert, und jetzt mache ich mal wirklich Werbung für mich, ich mache das total gern, das macht mir total viel Spaß, die können einfach mal, nicht beim OMT, sondern unter mariojung.de mal schauen, wenn ihr sowas spannend findet, ich habe immer Bock, da mal was zu machen. Ich habe echt noch nie für meine eigene Keynote, die ich extern vom OMT halte, gepitcht. Habe ich jetzt hiermit gemacht. Also, Pitch für meine Keynote. Wenn ihr Bock habt, ich komme gerne auf eure Firmenveranstaltung. Schreibt mich an und mariojung.de. So, danke für die Vorlage. So.
Sehr gerne.
Aber du hast natürlich auch mega recht und ich finde das total spannend, so habe ich das noch nicht betrachtet, dass so Studien, wir machen auch ganz viele Umfragen, natürlich logischerweise auch guten Content mit sich bringen. Und wenn man mit eigenen Daten arbeitet, dann hat das ja nochmal eine ganz andere Relevanz. Und das bestätigt ja nur das, was wir heute hier als Thema haben. Wie können denn Unternehmen gezielt solche Studien vielleicht aufsetzen oder auch als Content Hub nutzen? Also nicht nur zur einmaligen Veröffentlichung, sondern als Ausgangspunkt für vielseitige Inhalte.
Also wie gesagt, erstmal glaube ich, sollte man sich bewusst machen, dass einfach Studien kein einmaliges PDF sind, sondern überhaupt als Content Hub genutzt werden können. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, sich dieses bewusst zu machen. Ich hoffe zum Beispiel, dass ihr eure Daten nicht nur in deiner Keynote nutzt, sondern zum Beispiel auch ein White Paper zum Download, vielleicht irgendwie auf Konferenzen darüber sprecht, Webinare, also dass man sich's einfach mal bewusst macht. Denn Daten sind eigentlich entlang der ganzen Customer Journey super spannend. In der Awareness-Phase können spannende Daten eben Aufmerksamkeit erzeugen, zum Beispiel in Form von Social Snippets auf LinkedIn. In der Consideration-Phase geht es ja um Tiefe und Orientierung. Das heißt, ich kann super gut in White Papern mit spannenden Erkenntnissen arbeiten. Und in der Decision-Phase geht es ja auch darum, die letzten Zweifel auszuräumen, dass ein Kunde kauft. Da kann ich natürlich mit Zahlen und Fakten zum Beispiel in Use Cases arbeiten. Und wichtig ist eben, dass wenn man so eine Studie vorliegen hat, jetzt nicht denkt so, oh super, jetzt packe ich alles in ein White Paper und dann ist es vorbei, sondern dass man sich die Frage stellt, welche dieser Erkenntnisse aus dieser Studie sind in welcher Phase, in welchem Format sinnvoll. Das heißt, ich sage immer, wir müssen diese Studien einfach ausschlachten und wirklich strategisch überlegen, was ist eine spannende Erkenntnis für die Awareness-Phase zum Beispiel in Form von einem LinkedIn-Post, was ist eine spannende Erkenntnis oder mehrere Erkenntnisse fürs White Paper, für Use Cases und so weiter. Und die Abfolge in jedem Content-Format ist dann immer dieselbe und ich nenne es immer die drei E's. Evidence, Explanation und Enablement. Das heißt, ich muss immer erst im Content-Format die Daten erstmal zeigen, logischerweise. Ich muss sie aber dann auch einordnen und die Bedeutung für die Zielgruppe ableiten. Das ist egal in welchem Content-Format, egal in welcher Phase, immer derselbe Ablauf. Und wenn ich das befolge, dann kann ich aus so einer Untersuchung 10 oder mehr Formate entlang der Journey machen und so diese Untersuchung auch zum dauerhaften Relevanztreiber machen.
Ich hab mich gerade selbst ertappt, leider. Wir machen die Umfrage jetzt, wie gesagt, seit 8 oder 9 Jahren und wir haben jedes Jahr immer einen schönen Artikel dazu online gebracht und tatsächlich haben wir das letztes Jahr nicht gemacht. Und ich habe gerade gestern habe ich den Auftakt zur nächsten Newsletter-Kampagne, um den Trends wieder abzufragen, gemacht, damit wir 2026 wieder den Artikel online haben. Und mir ist tatsächlich durchgerutscht. Das heißt, wir standen nämlich immer auf Platz 1 oder 2 unter Online-Marketing-Trends und stehen jetzt nur auf Seite 2. Und da zeigt sich halt, wie gut Google ist. Wenn da halt 2024 drin steht, ist das halt 2025 nicht von Relevanz. Und dementsprechend, ich habe meine Keynote weiterentwickelt, aber ich habe nicht den Artikel umschreiben lassen. Das ist ein Punkt und normalerweise mache ich am Jahresende dann immer auch einen Podcast dazu. Also wir machen jetzt kein White Paper, das nicht, aber wir haben den Artikel, wir haben einen Podcast dazu und Social Media Snippets kommen dann auch meistens noch raus. Also ja, genau, alles das, was du gesagt hast, scheinen wir instinktiv richtig zu machen, aber im letzten Jahr haben wir da wohl geschludert. So, jetzt muss ich zurück zu meinen Fragen kommen. Hast du ein Beispiel? Also, eigentlich würde ich dich gerne was anderes fragen. Ich baue mich gerade um. Ist deine Doktorarbeit abrufbar?
Meine Doktorarbeit ist abrufbar, ja. Im Internet.
Okay. Ohne sie selbst gelesen zu haben, würde ich jetzt allen, die zuhören, mal nach dem, was wir bis jetzt von Bettina gehört haben, überlegt euch mal, ob ihr die abruft. So, hast du ein Beispiel aus deiner Arbeit, bei dem datenbasierte Zielgruppen Kenntnis und ein klarer Content-Fokus besonders gut zusammengewirkt haben?
Ich habe sogar ein sehr schönes Beispiel, weil es auch eines der ersten Projekte zu diesem Thema waren, wo wir Content und Daten zusammengebracht haben für einen unserer Kunden. Und zwar war es ein White-Paper-Projekt zur Lead-Generierung. Und der Kunde kam zu uns, hat schon viele White-Papers erstellt, oft auch mit uns dann Lead-Generierung gemacht und ganz klassisch wollte er wieder über seine Produkte in diesem White-Paper sprechen. Und wir haben ihm dann vorgeschlagen, vielleicht erstmal eine Zielgruppenanalyse zu machen, um herauszufinden, was bewegt denn eigentlich die Entscheider. Und erstmal waren sie überrascht, dass wir das überhaupt leisten können, dass wir die Zielgruppe, also nicht nur die Kunden, sondern auch potenzielle Kunden erreichen können, und haben dann gesagt, lass uns das ausprobieren. Und in dieser Studie waren dann auch spannende Erkenntnisse mit drinnen, welche Anforderungen Anwender und Entscheider an Embedded Computing Systems stellen. War spannend, wie gesagt, für die Branche und für den Markt. Und dann haben wir uns dazu entschieden, diese Ergebnisse auch ins White Paper einfließen zu lassen. Man muss sich natürlich immer die Frage stellen, was ist strategisch sinnvoll? Also manche Daten will ich vielleicht für mich intern nutzen, um meine Strategien zu optimieren. Und manche Daten will ich halt nach außen an die Zielgruppe kommunizieren. Und Letzteres haben wir dann ins White Paper einfließen lassen. Und das Resultat war wirklich beachtlich, weil unsere Kollegen uns erzählt haben, dass die Conversion Rate dieses einen White Papers 3-mal so hoch war im Vergleich zu anderen White Papern, die wir in der Regel haben, um Leads zu generieren. Und natürlich hatte das White Paper auch einen großen inhaltlichen Mehrwert. Das heißt, das Unternehmen konnte sich einfach ganz anders positionieren vor der Zielgruppe. Und das heißt, wenn Forschung und Daten halt nicht nur im Hintergrund sozusagen passieren, um Entscheidungen zu treffen, sondern halt auch wirklich dann auch noch Teil des Contents werden, verändern sie halt einfach die Kommunikationen, den Erfolg sozusagen für Unternehmen. Und es ist deswegen auch so ein schönes Beispiel, weil ich vorhin ja gesagt habe, Studien können sowohl nach intern und extern wirken. Und das war bei dieser Studie eben auch so. Also es gab interne Erkenntnisse, die sie für sich selber genutzt haben, und externe Erkenntnisse, die sie dann der Zielgruppe kommuniziert haben. Mit Erfolg.
Ja, wundert mich jetzt nicht. Aber ja, cool. Danke für das schöne Beispiel. Ich muss jetzt leider ein bisschen anfangen, in KI rumzubohren. Ich hoffe, das ist für dich
in Ordnung. Das ist schon in Ordnung.
Also kein Podcast ohne die KI-Fragen mittlerweile.
Geht nicht ohne.
Wir haben auch bei unserer Konferenz vor 4 Wochen gesehen, dass fast jeder Vortrag sich mittlerweile natürlich auch mit KI beschäftigt. Und ich glaube, den müssen wir uns jetzt einfach annehmen. Deswegen werde ich dir jetzt auch dazu mal die eine oder andere Frage stellen. Womit fange ich an? Immer mehr Content-Teams, Content-Management-Teams, wie auch immer, von Unternehmen setzen auf KI. Das ist jetzt keine Überraschung. Wie siehst du den Einsatz von KI im Zusammenspiel mit einer datengetriebenen Content-Strategie? Wo hilft sie und wo kann sie vielleicht auch nicht so gut sein? Ich will nicht von zerstören reden, aber torpedieren.
Also für mich ist KI in der datengetriebenen Content-Strategie ein starkes Werkzeug, aber es ist halt eben nur ein Werkzeug, und das sollte man sich halt einfach bewusst machen. Das heißt, KI unterstützt uns, zum einen Daten zu verknüpfen, Muster in Zielgruppenverhalten zu erkennen und dann im Nachgang natürlich auch diese Inhalte effizient zu planen und zu personalisieren. Aber ich sage immer, wenn die Basisdaten schlecht sind oder wenn die Strategie unklar ist, also wenn ich meine Hausaufgaben vorab nicht gemacht habe, dann optimiert auch KI nur die Beliebigkeit von Content, worüber wir ja vorhin auch schon gesprochen haben. Und ich glaube, deswegen ist es immer so ein zweischneidiges Schwert. Also ich finde, KI beschleunigt Prozesse. Es ist für mich deshalb ein Enabler von datengetriebenen Strategien, weil es dieses Wie verbessert. Aber das Warum bleibt menschlich. Und wenn ich diesen Part rauslasse, wenn ich dieses menschliche Verständnis für Zielgruppen, Marke und Botschaften rauslasse, weil es einfach bequemer ist, weil Content schneller dann auch produziert ist, dann läuft man, glaube ich, auch Gefahr, dass KI wieder zu mehr Beliebigkeit im Content führt, auch mit Daten.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren, und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten. Hast du das Gefühl, dass man die KI noch intelligenter machen kann oder anders noch besser auf sich selbst anpassen kann? Also worauf will ich hinaus? Ich teste sehr viel mit KI und das klingt jetzt so hochgestochen. Ich habe 2,5 Jahre das komplett an mir vorbeirauschen lassen und mein Team hat sich super viel damit beschäftigt und irgendwann kam der Moment, wo ich einen Bericht schreiben musste und mir hat die Hand wehgetan. Das klingt total bescheuert. Ich bin beim Joggen auf die Hand gefallen und habe gesagt, ich will nicht tippen, ich mache jetzt eine Spracheingabe und habe das über ChatGPT gemacht. Und das, was da rauskam, war, ich will nicht sagen, es würde mich ja selbst denunzieren, aber ich glaube, es war besser als das, was ich hätte selbst schreiben können. Das war vielleicht schon nur ein Lucky Shot, wie auch immer, aber es war einfach richtig gut. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es doch der Moment, wo ich die Abwehrhaltung mal weglegen sollte und mal mich ein bisschen mehr damit beschäftige, als Werkzeug, so wie du es ja eben auch gesagt hast. Und mittlerweile mache ich sehr viel damit. Ja, das Tempo geht massiv nach oben. Ich kann viel mehr produzieren und damit meine ich jetzt nicht Blogartikel oder so, sondern sei es LinkedIn-Beiträge, sei es was auch immer, selbst LinkedIn-Kommentare. Die würde ich natürlich nie 1:1 posten. Aber ich trainiere quasi die KI auf Basis meiner alten Beiträge, meiner alten Kommentare immer mehr so zu denken wie ich. Und mittlerweile kann ich sagen, wenn ich früher einen Kommentar oder einen Beitrag, den ich von der KI geschrieben habe, habe ich da locker noch 10, 20 Minuten dran gesessen, um den wieder auf mich anzupassen. Und mittlerweile sind das nur noch so 1 bis 2 Minuten, wo ich dran sitze, um das mehr auf mich anzupassen. Ich überlege immer, habe ich mich jetzt mehr der KI angeglichen? Oder hat sich die KI mehr mir angeglichen? Vielleicht ist es auch irgendwas in der Mitte, aber per se bin ich sehr zufrieden mit dem, was da rauskommt. Wie stehst du dazu? Also jetzt muss nicht wegen LinkedIn sein, es kann ja auch irgendwas anderes sein.
Also ich nutze KI und ChatGPT super gerne. Ich glaube, man darf nur nicht Gefahr laufen, zu denken, wenn es einmal gut war oder wenn es immer häufiger gut ist, was aus KI sozusagen rauskommt, dass es immer gut ist. Das heißt, ich gucke schon immer auch noch mal skeptisch drüber und ich sage immer Shit in, Shit out. Das heißt, es hängt natürlich schon auch davon ab, wie gut habe ich die KI trainiert. Zum Beispiel kann man mittlerweile auch echt gute Prompts schreiben, um auch die Zielgruppe besser zu verstehen, also den Content an die Zielgruppe anzupassen. Und da hilft uns eben KI enorm und deswegen ist es für mich in dem Bereich auch ein super starkes Werkzeug. Aber wie gesagt, es ist immer noch wichtig, trotzdem auch kritisch drauf zu gucken und natürlich auch seine eigenen Ideen in die KI zum Beispiel mit einfließen zu lassen. Also ich vermute schon, dass du zum Beispiel einfach auch besser geworden bist, zu erklären, was du gerne möchtest, was dein Output sozusagen ist. Und vor allem für mich, ich liebe Zahlen und ich tue mich unheimlich schwer, jetzt sitze ich hier in einem Podcast, aber eigentlich tue ich mich unheimlich schwer, meine Gedanken zum Beispiel in Worte zu fassen, weil das alles so wirr in meinem Kopf manchmal ist. Und wenn ich dann natürlich eine KI habe, die mich dabei unterstützt, daraus eine Struktur zu machen und das, was ich sozusagen in den Gedanken habe, in Worte zu fassen, dann ist es doch ein super Werkzeug, das wir auch nutzen sollten. Und ich finde, da muss man sie auch nicht verheimlichen, dass man eben einen Content auch mit KI zusammen erstellt hat. Letzten Endes haben wir trotzdem noch genügend, was wir selber leisten müssen, damit dann eben auch vernünftiger, relevanter Content erstellt.
Also man merkt nicht, dass das dir schwerfällt, deine Gedanken in Worte zu fassen.
Ja, du musst es mal sehen, wenn mein Kopf ganz wirr ist, dann ist es chaotisch.
Glaubst du, dass KI künftig auch in der Konzeption und Erstellung von Studien selbst eine Rolle spielen wird? Oder ist das vielleicht sogar schon so?
Wollte ich gerade sagen, absolut und tut sie einfach schon. Wir haben jetzt gerade von unstrukturierten Gedanken im Kopf gesprochen, wo KI hilft. KI hilft uns auch in der Marktforschung, zum Beispiel bei unstrukturierten Daten. Das heißt, wir können Freitexte analysieren, Themenfelder erkennen und Sentiments messen in Sekunden. Wir arbeiten auch bei großen Umfragen und mit groß meine ich Umfragen mit vielen Antworten, mit vielen Teilnehmern, trotzdem immer auch gerne mit offenen Antworten. Und diese zu clustern ist natürlich eine Heidenarbeit und hat uns früher Stunden gekostet. Und heute geht es zum Beispiel dank KI relativ schnell, sodass wir eben feststellen können, welche Themen sind emotional aufgeladen oder ganz einfach, welche Themen werden besonders häufig genannt. Und da hilft uns einfach natürlich erstmal KI, diese Zusammenhänge zu erkennen, also die Daten aufzubereiten. Diese Datenaufbereitung gab es aber schon immer. Und letzten Endes kommt die Arbeit danach, diese Daten halt dann eben auch Bedeutung sozusagen zu verleihen. Und klar, auch bei Fragebögenoptimierungen, bei der Validierung von Daten, da gibt es viele Möglichkeiten, wo uns KI unterstützen kann. Deswegen sehe ich sie einfach auch als eine hochintelligente Assistentin von uns und meinen Kolleginnen. Und ich freue mich drüber. Also ich verstehe diese Angstdiskussion darüber nicht, weil ich weiß, was ich noch selber leisten kann. Und das ist der Teil, der mir eigentlich auch am meisten Spaß macht, danach eben diesen Daten Bedeutung zu verleihen, Theorien, Erfahrungen in Zusammenhang zu bringen. Und deswegen, wie gesagt, das ist für mich einfach nur eine Erleichterung.
Immer schön nett zur KI sein, weil wenn sie irgendwann die Welt übernimmt, lässt sie dich vielleicht am Leben.
Ich sage immer schön Danke.
Ich bezeichne ChatGPT auch immer als meinen besten Freund. Hallo ChatGPT, mein allerbester Freund auf der Welt. Nein. Zurück zum Thema. Was sind aus deiner Erfahrung typische Hürden, jetzt mal weg von KI wieder, wenn Unternehmen versuchen, Studien strategisch einzusetzen, intern oder in der Kommunikation nach außen?
Also für mich die größte Hürde ist, sowohl was ich bei unseren Kunden sehe, was ich aber auch bei uns intern sehe, ist, dass es selten an der Forschung selbst liegt, sondern in der Umsetzung oder in der Übersetzung. Das heißt, Unternehmen wollen erstmal mehr wissen. Sie sagen, lass uns eine Zielgruppenanalyse machen. Wir wollen mehr über die Marke oder den Markt verstehen, aber sie definieren von Anfang an nicht, wofür. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht klar, wofür sollen diese Daten letzten Endes dienen. Und wenn ich dann immer nachfrage, wofür machen wir das denn, dann sehe ich ganz oft in Raten der Gesichter. Und ich glaube, das ist eine immens große Hürde. Eine zweite ist vielleicht, dass die Sprache oft zu forschungsintern ist. Das ist ein Problem, das ich uns zuschreibe als Marktforscher. Das heißt, dass die Daten gut sind, aber dass sie keiner versteht. Und dass oft auch der Rückhalt im Unternehmen irgendwie fehlt. Das heißt, man weiß, da wird irgendwo in der Abteilung im Marketing eine Markenforschung gemacht, aber diese Forschung wird irgendwie als Projekt verstanden und nicht als Prozess. Und dadurch landen halt Ergebnisse ganz oft in PowerPoint-Folien, weil sie einfach niemand weiterdenkt. Und da blutet mir wirklich das Herz.
Welche Skills oder vielleicht auch Rollen braucht denn ein Unternehmen, um Studien sinnvoll in eine Content-Strategie einzubetten?
Kurz gesagt, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das bedeutet, wir Forscher können die Datenbasis liefern, aber es braucht auch Strategen, Redaktion, Kommunikation, die daraus eben Geschichten machen, die dann auch wirken. Das heißt, man braucht Research Leads, man braucht Content-Strategen, man braucht Data Storyteller, man braucht Layouter, Designer. Und all diese Menschen brauchen die Fähigkeit, Insights in Themen und Narrative zu übersetzen. Und das stelle ich auch an uns Forscher, dass wir eben nicht bei den Daten stoppen. Und das versuche ich auch in meinem Team immer wieder klar zu machen. Wir enden nicht bei der Erstellung der Daten und auch nicht bei der klassischen Interpretation, wie wir sie früher gemacht haben, sondern es geht wirklich darum, wirklich Narrative draus zu machen und sie zu übersetzen. Und woran es dann ganz stark hapert, dadurch, dass so viele zusammenarbeiten müssen, so viele unterschiedliche Stakeholder, ist es ganz wichtig, dass es eine Schnittstellenrolle gibt, die den Prozess zusammenhält. Also das erlebe ich einfach ganz oft, schon alleine, wenn ich jetzt an unsere Kundenleistungen denke. Wir haben viele Kunden, die bei uns erst Daten sozusagen erheben lassen, dann wird ein White Paper draus geschrieben, das schreibt der Redakteur, dann gibt's jemanden im Layout, der bringt das White Paper zum Beispiel in ein schönes Design. Und all diese Personen brauchen zum einen eben diese Kompetenz, von der ich gesprochen habe, diese Übersetzung von Daten, und es braucht diese Schnittstellenrolle, um alle zusammenzuhalten. Ansonsten gehen gute Studien immer unter.
Das klingt sehr komplex. Und ich habe gerade ein bisschen Angst, dass es den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen Angst macht oder sich damit zu beschäftigen. De facto, ja, wenn ihr guten Content produzieren müsst, dann müsst ihr mit Daten umgehen können. Ihr müsst dann jemanden haben, der das gut verschriftlichen oder in irgendein anderes Format packen kann. Und idealerweise habt ihr auch einen Grafiker oder einen Videografen, der dann noch cooles Zeug draus baut. Das ist jetzt einfacher gesagt, klingt vielleicht nicht mehr so vielen Buzzwords oder Fremdwörtern. Buzzwords waren es nicht, Fremdwörter, keine Ahnung, wie auch immer. Also gerade jemand, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, könnte nach deiner Aussage eher so das Gefühl haben, boah, das überrollt mich. Ganz so schlimm ist es nicht. Ja, man muss sich halt ein bisschen damit beschäftigen und vor allem, wie man seine eigene Expertise vielleicht auch zu Papier bringt. Also, ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber du weißt, wie ich es meine. Das ist natürlich schon eine Aufgabe und je spezialisierter ein Unternehmen und je weiter weg von vielleicht schriftlicher Begabung oder wie auch immer, also wir hatten damals in der Agentur Kunden, das waren krasse Bauingenieure oder Ingenieure in irgendeinem Bereich und die hatten halt überhaupt keinen Bezug zum, wie kriege ich denn Gedanken zu Papier oder strukturiert oder wie auch immer. Da könnt ihr übrigens jetzt ChatGPT sehr helfen, wenn man diese Leute einfach mal 5 Minuten lang ihr Wissen per Spracheingabe eingeben lässt und dann ChatGPT das sortieren lässt, da kommen echt coole Sachen raus. Ist vielleicht da auch eine Hilfe, aber es soll nicht zu abschreckend wirken, wollte ich damit sagen.
Das sollte es auch nicht. Also ich hoffe, das kam nicht so rüber. Ich wollte nur sagen, es sind einfach unterschiedliche Leute auch daran beteiligt. Ich kann aber auch nur sagen, es macht Spaß. Und Learning by Doing, also einfach, dass man gemeinsam Dinge ausprobiert, man mit Daten arbeitet, erste Content erstellt. Man wird immer besser einfach auch mit der Zeit und lernt natürlich auch mit der Zeit dazu. Aber es macht eben auch unheimlich viel Spaß, jetzt vor allem auch für uns Marktforscher, nicht da irgendwo im Eck zu sitzen, irgendwo Daten hinzuliefern und das war's, sondern einfach auch mit dabei zu sein, was gemeinsam zu erstellen sozusagen und den Output dann letzten Endes zu sehen. Also deswegen, ich kann nur sagen, anfangen, man kann nichts falsch machen und es wird von Mal zu Mal besser.
Ich würde gerne ein bisschen in Handlungsempfehlungen übergehen. Also zum Abschluss, wir sind ja ein Hands-on-Podcast, immer gern nochmal was mitgeben, dass die Leute auch damit umgehen können. Wir haben jetzt ein bisschen fortgeschrittene Zeit, aber die Zeit sollten wir uns noch nehmen. Wenn ein Unternehmen morgen damit starten will, Studien als Grundlage für wirksamen Content zu nutzen, was wäre dein wichtigster erster Ratschlag?
Vielleicht kam es auch tatsächlich schon so ein bisschen rüber bei allem, was ich erzählt habe. Bitte, bitte denkt Studienprojekte bis zum Ende. Mir blutet wirklich das Herz, wenn aus Daten dann letzten Endes nicht viel gemacht wird. Und deswegen, viele investieren in die Datenerhebung und letzten Endes wird es vielleicht nur eine Präsentation oder ein Content-Piece. Nach der Datenerhebung beginnt die eigentliche Arbeit und Daten sind wirklich ein Rohstoff für Kommunikation und Positionierung und es macht so viel Spaß daraus, die unterschiedlichsten Content-Formate zu erstellen und deswegen ist mein wichtigster Rat wirklich nicht nur jetzt an die Erhebung denken, sondern wirklich zu überlegen, was will ich mit den Daten letzten Endes daraus machen, weil es wirklich schade ist, wenn Daten dann irgendwie zum Zahlenfriedhof sozusagen werden.
Auch wenn ich jetzt im letzten Jahr nicht das beste Beispiel war, habe ich ja hier im Podcast offen zugegeben, habe ich eher das Gefühl, dass die Datenerhebung das Schwierigere ist. Also weil du gerade sagst, die eigentliche Arbeit fängt erst danach an. Wir sind ja alles hier Marketer. Ich hätte jetzt gefühlt gesagt, uns fällt die Datenerhebung eher ein bisschen schwerer als die, du brauchst ja auch die Daten erstmal, irgendwo muss ja erstmal herziehen. Aber ich bin voll bei dir. Ich bin ganz großer Fan von Content Recycling. Oder ich gehe noch weiter. Man kann auch Daten... Also wenn man es einmal richtig gemacht hat, ist halt die Überarbeitung auch relativ einfach. Das heißt, man kriegt nicht nur einmalig Content für 5 verschiedene Kanäle, sondern man kann auch in einem halben Jahr das Ganze nochmal aufwärmen, indem man das vielleicht nochmal ein bisschen updatet und so weiter. Und der Aufwand reduziert sich halt gegenüber dem ersten Mal massiv, aber die Wirkung ist die gleiche. Dementsprechend versucht Studien langfristig zu denken, nicht nur einmal und dann das, was Bettina eben gesagt hat, ja, denkt bitte in alle Kanäle, sondern denkt sogar drüber nach, wie ihr daraus eine fortlaufende Geschichte machen könnt, weil das ist, also das hat Bettina auch eben nicht widersprochen, sondern sie hat, meiner Meinung nach muss es nochmal deutlich dazu gesagt werden, denkt mal drüber nach, wenn ihr euch die Mühe macht, Daten zu erheben, ihr habt dann geile Daten, die vielleicht jemand anderes auch nicht hat und ihr habt ein cooles Team, was daraus coole Content-Formate baut, überlegt von Anfang an gleich mit, wie ihr daraus in KVP, kontinuierlichen Verbesserungsprozess draufsetzt, damit ihr immer und immer wieder geilen Content aus diesen Daten rausziehen könnt. Ich glaube, das macht total viel Sinn. Wie sollte ein realistischer Fahrplan deiner Meinung nach aussehen, von der Idee bis über die Datenerhebung bis zur Content-Verwertung?
Also ich glaube, erstmal ist wichtig, dass man es nicht als linearen Prozess sieht, sondern immer wieder als Kreislauf, das, was du eben auch gesagt hast. Also nicht zu denken, so jetzt ist ein Content-Piece erstellt, sondern immer wieder sozusagen daraus Content zu erstellen, auch die Studien dann langfristig zu nutzen. Die sind nämlich wirklich langlebig, teilweise Monate oder Jahre nutzbar. Wenn man startet, ist eben ganz wichtig, erstmal herauszufinden, was wollen wir eigentlich verstehen und warum? Was ist auch die Zielsetzung dieser Studie und des Contents, den ich daraus erstellen möchte? Dann geht's natürlich in Design, Methode, Zielgruppe. Und ich glaube, da ist es vielleicht wichtig, ohne jetzt selber Eigenwerbung zu machen, da kann man sich auch einen Partner heranziehen, der eben die Daten für einen erhebt und eben auch aufbereitet. Und dann geht's eben in die Übersetzung eben in die Storyline. Also wie du schon gesagt hast, was will ich mit all diesen Daten für eine Geschichte erzählen? Welche Content-Formate brauche ich zu welcher Zeit? Dass ich zum Beispiel eben mitten im LinkedIn-Post starte, den Spannungsbogen habe, in einem Online-Artikel drüber spreche, ein White Paper in Konferenz, also eine Panel-Diskussion drüber spreche, dass ich mir wirklich überlege, welche Geschichte will ich entlang des Contents, der ja mehrere Monate funktionieren kann, erzählen. Und wie du eben auch schon gesagt hast, sich zu überlegen, funktionieren auch Follow-ups? Kann ich in einem Jahr oder zwei Jahren vielleicht die Daten aktualisieren und dann zum Beispiel Vergleiche heranziehen? Also wir haben zum Beispiel vor 2024 eine KI-Studie gemacht und haben jetzt 2025 nochmal sozusagen dieselben Personen befragt und können natürlich jetzt super Vergleiche ziehen. Und der Arbeitsaufwand wird dadurch aber immer weniger, weil wir ja letztes Jahr schon begonnen haben, daraus Content zu produzieren. Und jetzt ist es halt nur sozusagen der Vergleich der Ergebnisse. Aber es ist halt wieder Mehrwert, wieder neuer Content. Aber die Arbeit reduziert sich mit jedem Kreis, den ich sozusagen laufe.
Paradebeispiele. Welche Tools oder Methoden empfiehlst du, um den Prozess effizient zu gestalten?
Also ich bin ja keine Tool-Expertin. Ich glaube, das hat man vielleicht auch schon festgestellt. Ich denke irgendwie weniger in Tools, sondern irgendwie in Prozessen. Tools sind für mich dann gut, wenn sie eben die Forschung und die Daten mit Content-Strategie einfach verbinden, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, ich kann jetzt sagen, für die Datenerhebung würde ich zum Beispiel jedem, der einsteigen will, vielleicht auch erstmal seine eigenen Kunden zu befragen. Was sind denn gerade spannende Trendthemen? Wo steht ihr denn in bestimmten Punkten? Kann ich SurveyMonkey empfehlen? Das ist einfach zur Fragebogenerhebung schnell, intuitiv und einfach ideal für Einsteiger. Wo ich von abraten würde, ist zum Beispiel Microsoft Forms. Das ist einfach gut geeignet, um vielleicht intern eine kurze Abstimmung zu machen, wann soll die Weihnachtsfeier stattfinden. Aber in der Regel kommt man schnell an seine Grenzen, wenn es um Umfragen geht. Für die Auswertung arbeiten wir super gerne mit SPSS und MaxQDA. SPSS kann man gut nutzen für quantitative Auswertungen und MaxQDA für qualitative Textaussagen. Man kann ja auch mal Interviews zum Beispiel mit Kunden, Vertriebspartnern führen. Und MaxQDA ist da super intuitiv. Das ist, als würde man mit Textmarker gewisse Stellen sozusagen markieren und dann in Themen clustern. Und wenn wir mit Kunden arbeiten, vor allem wenn es um Themenfindung geht, um die Clusterung von Themen oder das Weiterdenken von Themen, dann könnte ich zum Beispiel jetzt Miro empfehlen, was wir einfach gerne nutzen, um einfach auch interaktiv mit dem Kunden an der Themenfindung zu arbeiten. Und das finde ich immer ganz schön, weil da unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen auf dem Miro-Board. Wir haben den Kunden, der sagt, er will sich zu diesen Themen positionieren, wo meistens KI oder ein anderes Buzzword-Thema dabei ist. Dann kommen wir aus der Forschung, wir haben vielleicht Sekundärdaten vorliegen und sagen, hey, das ist doch gerade ein spannendes Thema, hier bewegt sich der Markt. Und in der Regel sind dann auch unsere Redakteure dabei, die den Markt und die Branche dann auch nochmal gut kennen. Und jeder wirft so sozusagen seine Themen ins Miro-Board und letzten Endes purzeln dann ein, zwei Themen heraus, die halt dann eben für das Unternehmen, aber für den Markt dann eben auch relevant sind. Aber ich kann so nochmal sagen, ich glaube nicht, dass es an den Tools liegt, sondern wirklich an dem Workflow, dass die Erkenntnisse einfach lebendig gehalten werden.
Ich hätte gerne noch eine Ja-Nein-Antwort. Was glaubst du, werden datengetriebene Inhalte langfristig den kreativen Content verdrängen oder eher beflügeln?
Das ist keine Ja-Nein-Frage gewesen.
Ich habe sie gerade umgestellt in meinem Kopf. Mist. Ich habe sie gerade im letzten Moment umgestellt. Ich wollte eigentlich was anderes fragen. Du darfst mir auch offen antworten.
Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Daten die Kreativität tatsächlich beflügeln und sie nicht verdrängen. Und ich glaube, das spreche ich von mir auch selber. Ich liebe den Moment, wenn unsere Daten und Strategien einfach zu was Visuellem und Greifbarem werden. Und ich glaube, man hat es mir im Podcast angemerkt, ich bin einfach Analystin, Strategin und ich tue mich schwer damit, aus den Daten dann eben was Erzählbares, was kreativ Cooles zu machen, wie du es, glaube ich, vorhin auch genannt hast, coolen, geilen Content. Da bin ich halt einfach raus. Und deswegen ist für mich die Zukunft im Content Marketing eine Teamarbeit zwischen Leuten, die Daten erheben und denjenigen, die sie dann eben kreativ in Content umsetzen.
Spannend. Gutes Schlusswort. Liebe Bettina, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das
Ich
Ganze
sag danke für die Einladung.
zu sprechen. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Bettina. Ach, ich habe vorhin schon für mich selbst gepitcht, deswegen halte ich mich jetzt kurz. Aber ich muss unseren Summit nochmal erwähnen. Ihr wisst, seit dem 6.10. sind wir, nachdem unsere Konferenz in Mainz vorbei war, gehen wir jetzt 5 Monate mit Volldampf auf unser Großevent in Düsseldorf. Also, 5. 6. März. In Düsseldorf. 2 Tage, 140 Vorträge, 10 Bühnen. Guckt euch das an. omt.de/summit. Die ersten Speaker sind online. Also die ersten 30, glaube ich schon. Die Gesichter findet ihr. Der Geschäftsführer von Meta ist da. Ich kann unter, nee, das darf ich noch nicht sagen. Es kommt noch was ganz Großes. Wir haben, ja, es ist eine Konferenz für Online-Marketing, aber auch für E-Commerce. Ja, also wir haben 3 E-Commerce-Bühnen. Guckt bitte drauf, wer da schon so alles dabei ist. Das wird richtig geil. Ich habe Zusagen von Douglas gerade gestern bekommen. Ich habe Zusagen von Siemens. Ich habe Zusagen von noch ein paar anderen großen Playern. Schaut da mal rein, das wird geil. Aber ich habe auch ganz viele Nischenexperten mit drin. Wir haben Zukunftsforscher da. Also das wird das Größte und Beste, was wir je gemacht haben. Und das nach 11 Jahren Konferenz in Mainz, die ja doch auch jedes Jahr ausverkauft ist, ist eine Ansage. Ich weiß, und trotzdem lasse ich mich da auch gerne messen. Ich hoffe, ihr seid dabei. 5. 6. März. Tickets unter omt.de/summit und ich hoffe, ihr seid dabei. In diesem Sinne, wir sind raus. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.